Auf den ersten Blick hatte das Haus nichts Außergewöhnliches. Und dennoch ging ein Sog von ihm aus, ein Sirenengesang, der ihm das Gefühl gab, gefunden zu haben, wonach er sich lange gesehnt hatte. Die Luft zwischen ihm und dem Gebäude schien zu flimmern, als könnte er, wenn er die Hand ausstreckte, die Zeit berühren.
Lesen öffnet Räume. Das trifft auf das Buch, um das es heute geht, ganz besonders zu. Andreas Schäfer nimmt uns mit in ein denkmalgeschütztes Architekturjuwel, die Villa Rosen. Ein Haus, das so gut und mit so vielen Bezügen zur Architekturgeschichte erfunden ist, dass ich zuerst gar nicht glauben konnte, dass es nur aus Papierseiten und Fantasie und nicht aus Steinen und Mörtel besteht. Ich bin Franziska Walser und begrüße Sie zu einer neuen Folge von Weiterlesen, der virtuellen Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Heute geht es um den Roman »Das Gartenzimmer« von Andreas Schäfer. Es geht in diesem Buch um ein sehr schönes Haus mit einer unschönen Vergangenheit und um die unterschiedlichen Bewohner über einen Zeitraum von gut 100 Jahren, von 1909 bis 2011. Treppauf, treppab geht es in diesem Buch durch die Zeitebenen mit geschickt angelegten Sichtachsen. Und ich freue mich, dass jetzt der Bauherr dieser fiktiven Villa Rosen bei mir im Studio ist, Andreas Schäfer. Herr Schäfer, was war denn in Ihrer Vorstellung zuerst da? Das Haus oder die Bewohner?
Ja, also es ist eigentlich sehr verschlungen gewesen. Am Anfang war sogar Dahlem da. Also Dahlem hat mich immer fasziniert. Ich habe an der FU studiert und die FU war ja untergebracht teilweise noch in alten Villen. Ich habe also Religionswissenschaften unter anderem studiert und da fanden die Seminare und Vorlesungen noch damals noch in verrauchten kleinen Villenräumen statt. Also das hat mich sehr fasziniert. Dann habe ich das mehr oder weniger vergessen nach dem Studium. Und dann, als wir als Familie wieder vom Zentrum der Stadt in den Süden gezogen sind, nicht nach Dahlem, aber schon ein wenig in die Richtung, und unsere Tochter in Dahlem zur Schule gegangen ist, da habe ich dann Dahlem noch einmal neu entdeckt und war wirklich fasziniert von auf der einen Seite dieser unglaublich charmanten Beschaulichkeit und natürlich diesem Reichtum und der Erhabenheit der Grundstücke und der Villen. Auf der anderen Seite haben aber natürlich, wie man weiß, in den 30er Jahren auch die Nazis eben in diesen Kaiser-Wilhelm-Instituten die unglaublichsten Verbrechen verübt. Und diese verschiedenen Schichten von Dahlem, das weiß ich nicht, war mir sehr, sehr präsent und da wollte ich ein Buch drüber schreiben. Aber ich wusste noch nicht, in was für eine Form ich das kleiden möchte. Und in der damaligen Zeit habe ich für eine Architekturzeitschrift Hausporträts, nannte man das mehr oder weniger, über unter anderem auch historische Villen geschrieben und kam dann eben auch in solche historischen Villen und da hat es Klick gemacht und da kam dann Dahlem und das Haus, das fiktive Haus, die Villa Rosen zusammen.
Hausporträt ist ja ein guter Begriff eigentlich auch für das, was in diesem Buch passiert, weil ja das Haus die eigentliche Hauptfigur ist, könnte man sagen, oder?
Naja, ein Haus ist erstmal einfach nur ein Haus. Es bewegt sich nicht, es spricht nicht, es handelt in dem Sinn nicht. Mich hat an diesem Haus, an der Villa Rosen fasziniert, oder ich wollte sie so gestalten, dass sie von sich aus anfängt, im Laufe des Romans zu wirken. Und zwar wirkt sie auf zweierlei Weise. Zum einen ist dieses Haus 1909 erbaut eben schon spektakulär geglückt, denn es verfügt über das, was man sagen könnte, perfekte Proportionen. Und diese perfekten Proportionen, die machen etwas mit den Bewohnern. Also sie erheben die Bewohner einerseits und man fühlt sich wohl, man fühlt sich beruhigt, man fühlt sich angenehm berührt. Und gleichzeitig sind sie aber auch eine Forderung. Sie erwarten etwas von dir als Bewohner jetzt. Also werd mir gerecht. Also da entsteht eine Ambivalenz und eine Spannung zwischen Bewohner und Haus. Und zusätzlich kommt in diesem Fall natürlich noch die Geschichte des Hauses, besser gesagt das, was in diesem Haus passiert, ganz am Anfang, aber auch während der Nazizeit, das kann man schon verraten. Und auf dieser Weise wirkt das Haus eben auch als kollektives Unbewusstes mehr oder weniger.
Und es wirkt aber ganz unterschiedlich auf die Leute. Also es gibt Leute, die sind sehr stark angezogen, es ist von Sirenengesang ist die Rede. Und dann aber auch von so einem Herausgefordertsein, dem Gefühl, dem nicht gerecht zu werden. Es gibt auch Leute, die das Haus regelrecht fliehen, also zum Beispiel die Putzfrau ist heilfroh, als sie woanders putzen kann. Also es ist unterschiedlich, wie das Haus mit den Leuten interagiert.
Ja, es ist natürlich so, dass das Haus als reales Haus existiert, aber dieser Taubert, dieser Architekt, der emigriert dann, während der Nazizeit und wird dann in Amerika weltberühmt. Und dieses Haus hat ja, wenn man so will, zwei Leben. Zum einen das Leben von 1909 bis 1945, das ist die eine Erzählebene, die ich habe, und zum anderen die Zeit in den 90er Jahren, als das teilweise, naja, was heißt teilweise, es war verkommen, das Haus, es war heruntergekommen, es war verbaut und es war eigentlich vergessen. Und ein Ehepaar, ein wohlhabendes Ehepaar, nimmt sich dieses vergessenen Juwels an und restauriert es wieder. Und in dem Augenblick ist das Haus natürlich auch eine Art Kulturdenkmal. Und die Frau, darüber werden wir später noch sprechen, Hanna Lekebusch, möchte dieses Haus berühmt machen und behandelt es mehr oder weniger und richtet es ein wie ein Museum, während der Mann, Frieder Lekebusch, der auch an dem Haus interessiert ist, aber eigentlich in dem Haus vor allem leben möchte. Und der Sohn wiederum, Louis Lekebusch, den stößt ab, was das Haus und der Ruhm um Taubert mit seinen Eltern anstellt. Also so guckt jeder aus einer unterschiedlichen Perspektive auf das Haus und instrumentalisiert es aber auch auf unterschiedliche Arten und Weisen.
Es ist ja generell auch eine Mischung, das Buch, aus einem Historienroman. Also man meint auch, bestimmte Architekten zu erkennen. Zum Beispiel Mies van der Rohe wurde ja gemutmaßt, könnte Max Taubert sein. Und gleichzeitig hat es diesen Suspense-Charakter. Also ich finde doch dieses Haunted House sozusagen. Mhm. Also ich musste zum Beispiel an das verräterische Herz denken von Edgar Allan Poe, wo sowas unter den Dielen Verborgenes die Leute in den Wahnsinn treibt. Ist es auch so ein bisschen eine Suspense-Anleihe, das Haus?
Ja, natürlich. Ich meine, das verwunschene Haus ist natürlich ein Topos, den es schon seit Jahrhunderten gibt. Und natürlich spiele ich auch damit. Und es gibt auch nicht das Geheimnis oder das Knarzen unter den Dielen, aber es gibt natürlich ein Zimmer, einen Ort im Haus, der die gleiche oder eine ähnliche Funktion hat.
Das Zimmer ist natürlich das Gartenzimmer, der heißt ja nicht umsonst so, der Roman. Wir versuchen aber, uns um einen Spoiler herumzudrücken, haben wir ausgemacht, auch ja, bei den Stellen, die Sie jetzt lesen.
Ja, also das Buch ist so strukturiert, dass es zwischen den Zeiten kapitelweise hin und her springt. Und ich lese jetzt eine kurze Passage. Max Taubert, der junge Mann, hat das Haus gebaut. Und die Rosens, also seine frühen Förderer, laden jetzt zu einem Empfang. Und er begegnet seinem ersten Chef gewissermaßen, Wagner, ein Architekt, bei dem er mal gearbeitet hat, von dem er sich aber inzwischen abgewandt hat. Und ich lese jetzt eine kurze Passage, wo die beiden sich im neu hergestellten Haus, im fertig gewordenen Haus begegnen. Ohne ein weiteres Wort führte Wagner Max am Arm in die Halle zurück. Seine scharf geschnittenen Züge betonten den breiten Mund, dessen Winkel vor Angriffslust zitterten. »Rosen hat auf der Einladung nicht zu erwähnen versäumt, dass ein Aufsatz erschienen ist. Du liebe Güte, jetzt werden Gefälligkeitsartikel schon Aufsätze genannt.« Er nötigte Max auf eine Bank in einer der Nischen, setzte sich daneben und presste mehrere Male ein Taschentuch gegen seine Stirn. Danach schien er sich beruhigt zu haben. Schweigend beobachtete er die hereinströmenden Menschen. »Selbst die Gästeliste stimmt, finden Sie nicht? Keine Blusenweiber und nicht eine Uniform. Ich habe sie übrigens auf der Eröffnung der Städtebauausstellung vermisst.« »Ich war verhindert«, erwiderte Max. »Na, Sie haben recht. Was interessiert Sie Groß-Berlin und die soziale Frage, wenn die Musik ohnehin hier unten spielt? Muthesius hat natürlich alle herumgeführt und von England geschwärmt. Kennen Sie ihn eigentlich?« Max wusste nicht, worauf Wagner hinaus wollte, wähnte sich aber auf alles vorbereitet. Nicht persönlich. »Aber Sie wissen, was er behauptet. Er entwerfe Häuser um Möbelstücke herum, einen Sessel als Anlass für ein Haus. Unter uns, Muthesius ist kein Architekt. Er predigt eine Lebensform. Hinaus aufs Land, Hausmusik, Gartenarbeit, die Familie als Kunstwerk. Aber ich kann ihm nicht böse sein. Er zeichnet, wie ich, noch Möbel in die Grundrisse.« Wagner warf ihm einen schnellen Blick zu. »Solche Sentimentalitäten hat Ihnen der Professor sicher ausgetrieben. Pflanzen nur aus Deutschland, nehme ich an.« Wagner lächelte, ohne ihn anzusehen, aber die schmeichelnden Worte des Artikels schienen ihre immunisierende Wirkung erst jetzt voll in Max zu entfalten. Ruhig strichen seine Finger über das glatte Holz der Bank, auf der sie saßen, und er hatte plötzlich den Duft von Harz und Nadeln in der Nase. Wagner hatte recht. Der Raum an und für sich. Auf geradezu lächerliche Weise hatte der Professor sich gegen jeglichen englischen Einfluss verwahrt und sich vom königlichen Gartenbauinspektor eine Liste mit einheimischen Pflanzen zusammenstellen lassen. Eine Liste, die Frau Rosen als Anregung genommen hatte, ohne sich an sie gebunden zu fühlen. »Möchten Sie wissen, was ich von dem Haus halte?«, fragte Wagner schließlich. Max machte eine auffordernde Geste. »Diese Koje, in der wir sitzen, wurde schon einmal entworfen, und zwar von mir, für das Haus Siebert in Magdeburg. Den Kamin dort kenne ich auch, und den Rundbogen und die Vertäfelungen. Überhaupt kommt mir einiges bekannt vor. Sie haben wirklich eine Gabe, Taubert. Sie atmen die Ideen anderer wie Luft. Aber ich muss zugeben, von außen schlicht, innen geradezu erhaben. Und den Rosens wie auf den Leib geschnitten. Der Professor glaubt ja, durch seinen eigenen Kopf zu spazieren, und Frau Rosen schmeichelt die Halle wie ein Spiegelkabinett.« Während Wagner sprach, traf Max' Blick zufällig Frau Rosen. Ganz in der Nähe und dabei mit der Kette vor ihrer Brust spielend, stand sie fröhlich mit einem älteren Herrn zusammen, der ihren Redestrom wie ein bauchiges Gefäß stumm in sich aufnahm. Und Max beschloss, genau so auch die Anschuldigungen Wagners in sich verschwinden zu lassen. »Es freut mich, dass Ihnen das Haus gefällt«, sagte er nur. Wagners Mundwinkel hoben sich zu einem Lächeln, das ganz nach innen gerichtet blieb. Er erwiderte nichts, und für einen Moment entstand eine Pause. Max dachte daran, wie lange er über die Raumaufteilung, überhaupt über das Innere des Hauses gegrübelt hatte. Er hatte die Wünsche des Ehepaars einfach nicht in Einklang gebracht. In ihrer Widersprüchlichkeit waren sie ihm geradezu naiv erschienen, als wäre das Haus für sie vor allem ein Fantasiegebilde, ein irrealer Ort, den man mit allen Vorstellungen belegen konnte, weil er sowieso nie Realität werden würde. Erst nachdem Max die versponnenen Vorstellungen der Rosens abgeschüttelt und seine Fantasie von allen Fesseln befreit hatte, erst als er sich erlaubte, die eigenen Wünsche im Haus zu verstecken, fanden die Räume, wie von Zauberhand geführt, zu ihrem Platz und zu ihrer Bestimmung. »Sie enttäuschen mich«, sagte Max. »Aber da Sie die Kojen schon erwähnen, ist Ihnen nichts aufgefallen? Die Form, die sich ergibt, wenn Sie diese Nischen von Zimmer zu Zimmer mit einer Linie zu einer Gestalt verbinden. Die Wölbung im Holz hinter uns, haben Sie nicht bemerkt?« Wagner berührte die Rückwand, und als er ihren leichten Schwung ertastete, schien er zu erbleichen. »Die Kojen in Salon und Bibliothek bilden das Heck. Hinter uns haben Sie gerade die Seitenwand meines Schiffes ertastet, dessen Bug weit über die Loggia hinaus in die Luft ragt. Die Loggia als Kommandobrücke und das runde Fenster oben, der Ausguck im Mast. Wir segeln, Herr Wagner, wir balancieren auf dem Kamm der Welle. Sie sehen in diesem Haus meine Zukunft verewigt.« Max hatte noch nie so gesprochen. Er hatte sich nicht einmal erlaubt, so zu denken. Und wie für Wagner aus dem Nichts das gewaltige, die Wände unter Spannung setzende, unsichtbare Schiff wirklich geworden war, stand Max mit erschreckender Deutlichkeit die eigene Karriere vor Augen.
Also der ist sehr, sehr jung noch, der Architekt, hat sein erstes Haus fertig, ein erhebendes Gefühl. Er denkt, er segelt jetzt los in eine grandiose Architektenzukunft. Und natürlich kommt's anders, es kommt der Erste Weltkrieg und beendet diese Karriere erstmal abrupt. Das sind ja schon Anleihen an andere Architektenbiografien, die man jetzt gerade im Bauhausjubiläum nochmal sehr vor Augen geführt hat. Also Erich Mendelssohn, Bruno Taut zum Beispiel, Mies van der Rohe. Es ist kein Schlüsselroman im Sinne davon, dass man jetzt da jemanden konkret erkennen könnte, aber sie haben sich schon inspirieren lassen von den Lebensläufen anderer Architekten der Zeit.
Ja, natürlich. Also ich habe mich orientiert an so einem Korridor einer modernen Architektenbiografie, eines modernen Kollektivarchitekten. Der hat angefangen, in der Kaiserzeit schon zu arbeiten, mit ersten modernen Anleihen, aber noch eigentlich sehr konservativ, würde man heute sagen. Dann kam der Erste Weltkrieg. Diese Architekten mussten dann bei Null anfangen, konnten dann auch gar nicht loslegen,
weil kein Geld da war.
Erst ab 1924 war dann Bauen wieder möglich und dann kam ja auch die große Zeit des sogenannten modernen Bauens. Und in der Zeit wurde Taubert auch bekannt in Berlin und berühmt. Und diese Zeit dauerte aber eben, wie man weiß, auch nur knapp 10 Jahre an. Und 1933 stand er mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten vor dem Ende seiner Karriere.
Wir wollen wirklich nicht zu viel verraten, aber was ja interessant ist, ist, man hat diese Bauhausbiografien immer als so Pioniere vor Augen. Die haben visionäre ästhetische Bauten gemacht, wurden dann durch die Nationalsozialisten aus dem Land gedrängt, die Tradition ging verloren. Also es sind ja so Säulenheilige im Prinzip. Und das ist ja Bruno Taubert auf gar keinen Fall, sondern der versucht ja sehr wohl, während der nationalsozialistischen Zeit noch zu bauen und da anzukommen und auch ne, sich da irgendwie auch stilistisch ein bisschen anzubiedern.
Ja, also anbiedern ist, glaube ich, das Wort, was mir jetzt auch auf der Zunge lag. Also das ist richtig. Also er reagiert nicht so heilig und nicht so moralisch hundertprozentig integer, wie man das vielleicht sich gewünscht hätte. Und das war mir schon auch wichtig, den Mythos der Säulenheiligen zumindest nicht fortzusetzen. Also genau, gerade Sie erwähnten das Bauhaus-Jubiläum, da ist natürlich die Tendenz zu sagen, das Bauhaus, das war die Moderne, und dann sind die guten, modernen Architekten durch die Nazis vertrieben worden, was ja tatsächlich auch genauso der Fall war. Und dann sind sie, die Großen zumindest, in der Welt berühmt geworden mit der modernen Architektur, und dann kamen sie gewissermaßen als Mythos wieder zurück. Und ich wollte niemanden vom Sockel stoßen, aber ich wollte auch keine Idealisierung fortschreiben, sagen wir es mal so.
Er ist ja ein ziemliches Ekel. Also ein Rezensent hat so schön geschrieben, die Empathie eines Backsteins hat dieser Max Taubert. Also er setzt dann auch seine Ehe in den Sand, weil er will einfach bauen, bauen, bauen.
Ja.
Das ist sein Ding. Und was ich interessant fand, ist, dass ja Architekten, anders als andere Künstler, die nicht so viele Ressourcen brauchen. Architekten brauchen ja immer Geld. Die sind natürlich auch wesentlich korrumpierbarer als andere Künstler vielleicht.
Ja, das ist natürlich auch ihre moralische Achillesferse. Also sie wollen, wenn sie diesen Ehrgeiz haben, groß bauen. Sie wollen Bedeutendes schaffen, und das kostet wahnsinnig viel Geld. Und dadurch sind sie natürlich an gewissermaßen die Nähe zur Macht gebunden oder brauchen die Nähe auch zur Macht. Und dadurch werden sie leicht korrumpierbar, wie Sie gesagt haben. Das ist richtig.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben auch schon für Architekturzeitschriften geschrieben. Das erklärt natürlich einiges. Ich stand bewundernd vor so architektonischen Fachbegriffen wie zum Beispiel Fledermausgauben. Was sind denn Fledermausgauben?
Fledermausgauben sind Gauben in einem Satteldach, die wie so eine Welle geschwungen sind. Also da sind meistens kleine Fenster, und um diese kleinen Fenster herum geht also ein eleganter Schwung, der ein bisschen eben aussieht wie eine Welle oder wie so eine Fledermausform.
Wie sind Sie denn umgegangen mit dem Einrichten dieses Sprachraums, den ja dieses Buch hat? Also man musste ja diese architektonisch korrekten Begriffe benutzen, natürlich, und aber gleichzeitig ja diese Atmosphäre und diesen Genius Loci erschaffen.
Ja, also ich habe so wenig wie möglich Architektursprache verwenden wollen. Also nur die Dinge, die nötig waren, auch um manchmal was zu beschreiben oder um Arbeitsprozesse plastisch werden zu lassen. Und mich hat schon interessiert, also wenn wir dann wieder zum Anfang zurückkommen, Dahlem und die Atmosphäre in Dahlem, die in der Luft ist, und diese Atmosphäre wollte ich in den Räumen fassbar machen. Ja, also es ging mir natürlich darum, das Haus irgendwie plastisch werden zu lassen, auch mit architektonischen Fachbegriffen, mit einigen, aber vor allem ging es mir natürlich um die Wirkung der Räume, und da ist man natürlich sehr stark in der Innenwelt der Figuren.
Springen wir doch mal jetzt quasi vom Keller oder vom Erdgeschoss in den ersten Stock, also ins Jahr 2001, das ist ja die zweite Handlungsebene. Und da entdeckt ein reicher Pharmaproduzent, Frieder, der hat sehr viel Geld gemacht mit seinen Generikern, also mit Medikamenten, und freut sich dann, dass er mal so ein Original hat, und diese Aura und das Statussymbol reizt ihn. Und wir hören jetzt, wie er das Haus das erste Mal entdeckt, oder?
Ja, wir hören, wie er das Haus entdeckt, aber wir hören auch kurz vorher schon, welche Auswirkungen das Haus auf ihn und seine Ehe schon sehr schnell hat. Denn die beiden Eheleute fangen an, sich sehr stark zu streiten, und sie suchen deshalb auch Hilfe bei einem Psychologen. Und da steige ich jetzt ein. Der Mann kritzelte etwas auf sein Klemmbrett, dann schlug er ein Bein über das andere und stieß die Spitze seines Stiefels wie eine Klinge in die aufgeladene Luft. »Was führt Sie zu mir?« »Wir streiten uns«, sagte Hannah, »über alles. Und ich würde gern...« »Wir streiten uns nicht über alles«, unterbrach er sie, kam aber nicht weit. »Du bist eifersüchtig«, sagte sie. »Du gönnst mir nicht, dass ich von einer einzigen Sache mehr verstehe.« »Zweimal im Monat stehen Fremde in unserem Schlafzimmer. Sie führt sie bis in unser Schlafzimmer. Warum? Weil von dort die architektonische Struktur der Beete im Garten besser zur Geltung kommt.« »Doch nicht wegen der Beete«, rief Hannah belustigt. »Wir leben in einem Haus von Max Taubert«, informierte sie den Therapeuten mit der Mischung aus gespielter Bescheidenheit und unverhohlenem Stolz, die Frieda besonders schaudern ließ. Doch der Name Taubert schien in ihm nichts auszulösen. Kein Augenbrauenzucken, kein beeindruckendes Nicken. Er blieb völlig unbestechlich. »Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten«, sagte er. »Sie wollen zusammenbleiben oder Sie wollen sich trennen. Warum sind Sie hergekommen?« Frieders Kiefer bestand plötzlich aus Beton. Selbst wenn er hätte antworten wollen, er hätte seine Zähne nicht auseinandergekriegt. Das Wort trennen hatte tief in ihm ein unangenehmes Gefühl ausgelöst, ein Brennen, das sich jeden Moment zu einem Flächenbrand ausbreiten konnte. Er blickte auf das Teppichmuster und die afrikanische Maske an der Wand. Dann sah er zu Hannah, denn das hätte er auch gern gewusst. Warum saßen sie hier? Hannah sagte nichts. Sie saß da, bleich, mit eingesogenen Wangen. »Ich kannte mal ein Paar, das lebte in einer Stadtwohnung, bis es ein Haus in einem Vorort kaufte«, sagte der Psychologe, als wollte er ihnen auf die Sprünge helfen. »In der ersten Nacht nach dem Einzug befiel die Frau eine Panikattacke. Sie fuhr mit dem Taxi zu einer Freundin und weigerte sich danach, das Haus zu betreten. Während ihr Mann nicht wusste, ob er die Bilder aufhängen sollte oder nicht, ob er allein im Haus leben, es vermieten oder gleich wieder verkaufen sollte.« Hannah schwieg noch immer. »Wissen Sie, warum meine Frau dazu nichts sagt?«, erklärte Frieda. »Sie haben die Unverschämtheit besessen, unser Haus zu vergleichen. Sie haben Hannah tief gekränkt. Sie hält sogar unseren Streit für etwas Einzigartiges.« Der Psychologe blickte zu Hannah, aber sie ließ sich nicht dazu herab, etwas zu erwidern. »Wenn ich Sie richtig verstanden habe, veranstalten Sie Hausbesichtigungen. Sie sagten, Sie führen Ihre Gäste nicht wegen der Beete in Ihr Schlafzimmer. Weshalb dann? Was ist so außergewöhnlich an Ihrem Schlafzimmer?« Normalerweise hätte Hannah bei solch einer Frage nicht aufhören können zu reden, aber jetzt schüttelte sie nur verärgert den Kopf. Sie saß aufrecht, die Unterarme auf die Lehne gestützt, als würde sich alles in ihr gegen die einladende Weichheit des Sessels wehren. Sie hielt das Kinn leicht erhoben, wie bei ihren Führungen. Doch es rührte Frieda, dass sie ihm nicht widersprochen hatte und die Sache auch jetzt nicht klarstellte. Tatsächlich führte sie die Besucher nicht in ihr Schlafzimmer, sondern ließ sie durch die offene Tür Blicke durchs Fenster auf den oberen Garten und die Nische werfen. »Dann frage ich anders«, probierte es der Mann erneut. »Was hat Sie an dem Haus damals so fasziniert, als Sie es zum ersten Mal gesehen haben? Erinnern Sie sich?« »Wir mussten es kaufen, sonst wäre es verfallen.« Hannah klang müde, als wäre sie es leid, zu diesem Thema noch etwas zu sagen. Insgeheim hatte Frieda befürchtet, dass sie in der neutralen Atmosphäre eines solchen Gesprächs etwas würde beichten wollen, doch aus irgendeinem Grund glaubte er das jetzt nicht mehr. »Ich habe mich jahrelang nur um meine Firma gekümmert. Ehrlich gesagt wollte ich mich mit dem Haus für meinen Erfolg belohnen«, sagte Frieda. »Ich habe ein Unternehmen gegründet, das Generika produziert, Nachahmerprodukte patentierter Arzneimittel. Verstehen Sie? Kopien haben mich reich gemacht. Und die Vorstellung, in einem Taubert-Haus zu leben, in einem Original, gefiel mir einfach.« Hannah sagte auch dazu nichts und der Psychologe stellte keine weitere Frage. Er sah erst Hannah, dann ihn an und darauf stand er auf und platzierte einen leeren Stuhl vor ihnen auf dem Teppich. »Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten«, sagte er an Hannah gewandt. »Stellen Sie sich vor, dieser Stuhl wäre Ihr Haus. Tragen Sie den Stuhl nach draußen und kommen Sie ohne ihn wieder herein. Tragen Sie das Haus mit allem, was sich in ihm befindet, nach draußen und kommen Sie wieder zurück.« »Das werde ich nicht tun«, entgegnete Hannah. »Warum nicht?« »Ich werde den Stuhl und was immer er darstellen soll, nicht nach draußen tragen. Das ist lächerlich.« »Was ist daran lächerlich?« »Alles. Ihre Fragen, die Art, wie Sie das Klemmbrett halten, der Stuhl, das alles ist lächerlich.« Als sie kurze Zeit später auf dem Gehweg standen, sagte sie nur, »Ich möchte nicht darüber sprechen.« Die Sonne schien, es war ein warmer Spätfrühlingstag, Schüler fuhren auf Fahrrädern vorbei, Mütter schoben Kinderwagen, Geschrei vom Spielplatz. Frieda fühlte sich erleichtert, aber auch verwirrt und ratlos. Schweigend gingen sie zum Auto. Was ihn am Haus so fasziniert hatte? Natürlich konnte er sich erinnern. Niemand hatte auf sein Klingeln reagiert, also war er über den hohen, blickdichten Lattenzaun geklettert und hatte plötzlich in einem verwilderten Garten zwischen zerbrochenen Steinplatten gestanden. Dann sah er es. Die Fenster, das tief heruntergezogene, moosbewachsene Satteldach. In einer der Fledermausgauben war eine Scheibe zerbrochen, Fensterläden hingen schief und der Putz war an vielen Stellen abgeplatzt und zeigte ein Mauerwerk aus kreidigen Backsteinen. Auf den ersten Blick hatte das Haus nichts Außergewöhnliches. Und dennoch ging ein Sog von ihm aus, ein Sirenengesang, der ihm das Gefühl gab, gefunden zu haben, wonach er sich lange gesehnt hatte. Die Luft zwischen ihm und dem Gebäude schien zu flimmern, als könnte er, wenn er die Hand ausstreckte, die Zeit berühren.
An der Stelle wird es auch so deutlich, dass dieses Haus an die Bewohner auch immer diese Frage stellt nach dem Maß von Privatheit und Öffentlichkeit. Also dass denen auch sehr bewusst ist, das ist auch ein öffentliches Haus, das können wir nicht nur für uns haben. Also der Pharmaproduzent steckt dir dann Unsummen von Geld rein. Also natürlich ist die Renovierung viel teuer, wie das immer so ist bei alten Häusern. Und will es dann aber für sich haben. Also er fühlt diese Verpflichtung, das zu bewahren. Und kommt dann aber nicht damit klar, dass er es auch für die Öffentlichkeit bewahrt.
Ja, also dieses Kapitel geht noch weiter und dann wird beschrieben, wie die beiden dann zum ersten Mal in dieses Haus hineingehen. Und es ist völlig verbaut und es ist jemand vom Denkmalamt dabei. Und nachdem sie das Haus besichtigt haben, führt er sie zu einem Tapeziertisch. Und auf diesem Tapeziertisch ist ausgelegt die Liste der Maßnahmen, die eine Wiederherstellung erfordert. Und die Liste ist unendlich lang und das Haus muss eben originalgetreu wiederhergestellt werden, weil es unter Denkmalschutz steht. Und danach fragen die beiden sich, danach fragt Hanna, meinst du, wir müssen das Haus dann auch der Öffentlichkeit zeigen? Und dann sagt Frieda, nein, das können Sie von uns nicht verlangen, das ist ein Privathaus. Aber genau diese Fragestellung oder diese Ambivalenz, das führt dann eben zu großen Konflikten.
Ist jetzt fast ein bisschen schade, weil wir jetzt nur die Perspektive von Frieda gehört haben und ich finde Hanna, die Frau, ist eigentlich der interessanteste Charakter in dem Buch, weil die auch wie das Haus so ein bisschen immer von außen unterschiedlich wahrgenommen wird. Manchmal als naiv, manchmal als manipulativ. Vielleicht auch, weil sie sich dem Haus so ein bisschen anverwandelt, weil sie ja auch wirklich sehr, sehr viel mehr Zeit darin verbringt als ihr Mann.
Hm. Was natürlich Frieda und auch den Sohn, den Louis, irritiert, ist die Veränderung, die mit Hanna durch das Haus vor sich geht. Mit dem Haus, mit der Verschmelzung. Mit dem Haus. Und das liegt aber auch daran, dass sie ihre Rolle in Berlin vorher nicht wirklich gefunden hatte. Also das Paar kam aus Süddeutschland, der Mann wusste genau, was er wollte. Sie hat vorher als Zahntechnikerin gearbeitet und dann kommt dieses Haus in ihr Leben und sie überidentifiziert sich gewissermaßen mit diesem Haus. Und obwohl das eigentlich ja eine sehr, sehr wohlhabende Familie ist, oder was heißt eigentlich, das ist eine wohlhabende Familie, ist das aber auch eine Aufstiegsgeschichte für Hanna. Also sie lernt plötzlich neue Leute kennen, sie redet ganz anders, sie kleidet sich ganz anders, sie tut so, wie ihr Sohn sagt, als hätte sie Kunstgeschichte studiert. Mir war es schon wichtig, sie auf der einen Seite schon als jemand zu zeigen, der vielleicht zu sehr das Herz an die schönen Dinge hängt, aber auch zu zeigen, dass sie ein bedürftiger Mensch ist.
Es ziehen sich ja auch so Bezüge durch die Jahrhunderte. Also es ist quasi die Ebene von 1909. Da geht es auch ganz stark um Aufstiegswillen. Also der Max Taubert kommt ja auch völlig vom Dorf und macht dann diese tolle Karriere. Also man findet so Motive, die sich durch die Jahre natürlich verändern. Auch das Verhältnis von Dienstboten zur Herrschaft. Da gibt es auch eins in der Moderne und eins in der Vergangenheit. War das so angelegt, dass sie so Bezüge wollen, wie so Sichtachsen quasi?
Sichtachsen, ja. Nein, eigentlich hat sich das so ergeben. Also ich habe das Buch auch so geschrieben in der Reihenfolge, wie es jetzt im gedruckten Buch abgedruckt ist, nämlich kapitelweise. Ich bin wirklich von einem Kapitel in der Vergangenheit dann wieder in die Gegenwart, dann andere Gegenwartsebene wieder zurück. Und dieses eine Motiv des Angenommenwerdens, Aufsteigens, dazugehören Wollens, das ist natürlich ein Gesellschaftsphänomen und bei Rosen, bei dem Professor, muss man auch sagen, dass er Jude war ursprünglich und eigentlich ja Jude ist, aber dann im 19. Jahrhundert keine Karriere hätte machen können an der Universität, wenn er nicht konvertiert wäre. Also da gibt es auch das Bedürfnis, angenommen zu werden von der Mehrheitsgesellschaft. Und als letztes zeigt sich das noch in dem Aufstiegswillen von der Anna. Das ist eine Hauptfigur in der gegenwärtigsten Ebene, in der dritten Ebene, sagen wir mal. Und das wird die Freundin von Louis, dem Sohn der Lekebuschs. Und die stammt eben aus einer Einwandererfamilie. Und die hat das Gefühl, sie muss die Aufstiegsträume ihrer Mutter erfüllen. Ist aber auch dabei nicht wirklich frei. Also sie ist auch wie getrieben von dem Ehrgeiz, den sie gewissermaßen von der vorherigen Generation, nämlich von ihrer Mutter, übernommen hat.
Mir ging es beim Lesen immer so, dass ich dachte so, ich will das sehen. Dann habe ich natürlich gegoogelt, habe gemerkt, den Architekten gibt's nicht. Also ich wollte sehr dringend in diesem Haus mal drin sein, aber ich war mir dann letztlich nicht sicher, ob ich drin wohnen wollen würde. Wie geht's Ihnen da? Würden Sie das beziehen, das Haus?
Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Dieses Haus, ich bin froh, dieses Haus beschrieben zu haben und nicht darin wohnen zu müssen.
Dann sind wir uns einig. Ja. Kann jemand anders mieten.
Ja, genau. Kaufen.
Kaufen muss ja, es, ja. Danke, Andreas Schäfer, dass Sie uns mitgenommen haben in dieses Haus und in das Gartenzimmer ganz besonders, was wir jetzt extra nicht betreten haben. Wir haben es geschafft, ohne Spoiler auszukommen, was in dem Gartenzimmer genau passiert.
Ja.
Das muss jeder jetzt selber rausfinden, indem er das Buch kauft.
Vielen Dank für die Einladung und ich bin froh, dass wir das Gartenzimmer in diesem Gespräch umgehen konnten.
In dieser Folge von Weiter lesen ging es um Das Gartenzimmer von Andreas Schäfer, erschienen im Dumont Verlag. Die offizielle Buchpremiere findet übrigens in der kommenden Woche statt, am 14. August, das ist der Freitag, und zwar an einem sehr passenden Ort, dem Haus am Waldsee in Zehlendorf. Mein Name ist Franziska Walser und ich sage Tschüss für heute. Mehr Weiterlesen gibt es am kommenden Donnerstag. Dann spricht meine Kollegin Natascha Freundl mit Edgar Kerret über seinen Erzählungsband Tu's nicht.